Der Spreeblick-Podcast Nummer 76. Ist heute Freitag?
Ja.
Vom 23. Mach nochmal. Herzlich willkommen zum Spreeblick-Podcast Nummer 76 vom 27. Januar 2006. Mit anderen Worten, heute schon mal die Miete überweisen, damit die am Monatsanfang wirklich drauf ist. Mein Name ist Johnny Häusler, herzlich willkommen. Gestern haben wir ein paar Platten aus meiner 12-Inch-Vinylsammlung und aus dem Buchstaben A gehört. Noch nie so wenig Kommentare gekriegt zu einem Podcast. Obwohl immer alle gebrüllt haben, länger machen, dann macht man mal länger und dann schreibt keiner. Habt ihr nämlich keine Zeit gehabt, den zu hören wahrscheinlich, ne? Und so wenig Kommentare, da habe ich gesagt, mache ich heute gleich nochmal mit B. Das wird aber nicht täglich passieren. Es gibt ja zwischendurch auch andere Themen. Kommt in lockerer Reihenfolge, würde ich sagen. Und wer denkt, wir wären dann bei Z fertig, der hat sich natürlich geschnitten. Denn es gibt ja noch die ganzen Soundtracks. Da gibt es dann ja auch die eine oder andere Perle dabei. Und dann gibt es noch das Fach unsortiert. Und wenn wir mit den ganzen 12-Inch-Sachen durch sind, was dann in etwa im Jahr 2008 sein wird, dann gibt es auch noch etwa 1000 Vinyl-Singles, die hier rumstehen. Und da gibt es eine Menge Perlen dabei. Da kann man sich jetzt schon mal drauf freuen. Die sind leider auch alphabetisch nicht sortiert, aber das kriegen wir dann schon irgendwie in den Griff. Das heißt, das ist eine Serie, die sich etwa bis 2012 hinziehen wird. Wir sind beim Buchstaben B angelangt. Und da haben wir unter anderem, was haben wir denn da? Banco de Gaia, so Chill-Out, Trance, bla bla. Sehr hübsche Platte, aber Last Train to Lhasa heißt die. Dann die Bluebells, schöne Popband damals, Yellow Biafra, natürlich The Black Crowes auch dabei. James Bond steht hier, müsste eigentlich unter Soundtracks stehen. Bronski Beat. Da habe ich hier noch einen Black Rock'n'Roll Sampler, der müsste eigentlich unter Sampler stehen. Naja, also nicht so B-52s, Blondie. Die Beatles natürlich, Big Oil Dynamite, Beach Boys, Bow Wow Wow, Billy Bragg, was gibt's hier noch alles? Belle and Sebastian natürlich, Jake Burns, ehemaliger Sänger von Stiff Little Fingers, der ein paar Soloplatten gemacht hat, die gar nicht so schlecht waren. Chuck Berry, David Bowie, Klassiker sind auch dabei. Eric B. and Rakim Björk, natürlich klar, die Beastie Boys. Was haben wir hier noch? Blaggers ITA, die hätte man eigentlich jetzt auflegen können, weil auch nicht so bekannt. Boys Wonder, auch nicht schlecht. Bananarama, ein Sampler. Die Bengals stehen hier auch noch. Bauhaus, Bad Religion. Bentley Rhythm Ace. Was macht Ben Lee unter B? Der gehört natürlich unter L. Dennis Brown hingegen steht hier richtig. Und Bomb the Bass auch. So, aber auflegen tue ich ja immer so ein paar Sachen, die auf jeden Fall rarer sind, die man vielleicht nicht so kennt. Und vor allen Dingen, die so alt sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendein Verlag oder eine Plattenfirma meldet, relativ gering ist. 2 Euro liegen bereits in der GEMA-GVL-Kasse, in dem GEMA-GVL-Glas. Und über den aktuellen Stand der Sammlung werde ich euch natürlich, für notleidende Künstler, werde ich euch natürlich immer informieren. 2 Euro sind bereits drin, weil ich gestern eigentlich nur hätte einen einzahlen müssen, aber nur ein 2-Euro-Stück hatte. Insofern ist soweit alles klar zum Plattenauflegen. Habe ich gerade zwar noch gesagt, dass wir unbekanntere Sachen auflegen. Das stimmt natürlich nicht ganz so, denn die Buzzcocks zum Beispiel sind alles andere als unbekannt, alte Punkrock-Band, die insofern jetzt wieder extrem aktuell ist, weil ich finde, dass eine Band wie Maximo Park zum Beispiel sehr nach den Buzzcocks klingt, obwohl die immer in dem Zusammenhang mit Maximo Park nicht so oft genannt werden, aber ich finde, die haben doch sehr viel gemeinsam. Und die Buzzcocks sind eine spannende Band, weil Sänger Pete Shelley ein sehr visionärer Mensch war. Der hat nämlich schon früh, und zwar, ich glaube, ich möchte es nicht falsch sein, aber 1984 oder so, also auf jeden Fall so in den früheren 80er Jahren, sich für Computerkultur interessiert. Und Pete Shelley hat in den 80ern ein Album auf einer Kassette rausgebracht, ein Soloalbum. Und auf der einen Seite waren halt Songs und die andere Seite waren Daten. Und wer die Greise unter uns können sich noch daran erinnern, dass man ja früher auf einem C64 oder so zum Beispiel die Daten auf einer sogenannten Datasette sichern musste, was der totale Krampf war, weil es man konnte das nicht zwischendurch mal testen oder so, sondern man musste diese Daten dann durchlaufen lassen und entweder hat es geklappt oder nicht, das Schreiben und Lesen. Und bei mir war es so, dass es in den meisten Fällen nicht geklappt hat. Und jedenfalls konnte man Daten auf Kassetten, auf Magnetbändern, Tonbändern speichern. Und auf dieser zweiten Seite von diesem Album von Pete Shelley, kann man sicher recherchieren, wie das Ding heißt, hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen, na egal, war jedenfalls irgendein Computerprogramm drauf. Und ich meine mich erinnern zu können, dass ich das sogar irgendwann mal geschafft habe, das auf irgendeinem Computer zum Laufen zu bringen. Und ich meine mich erinnern zu können, dass es einfach irgendwie so eine Animationsgeschichte war mit irgendwelchen wirren Farben oder so. Jedenfalls, ja, Pete Shelley als Punkrocker zumindest, was das Interesse für Computerkultur anging, doch sehr weit vorne. Und musikalisch sowieso die Buzzcocks. What do I get? Was kriege ich eigentlich? Fragen die Buzzcocks zu Recht von einem Album namens Singles Going Steady übrigens. Manchmal ist das ja doch ganz gut, wenn man so Sampler hat, wenn man den ganzen Album nicht hören will. So, jetzt wird's spannend, denn jetzt kommen wir zu einer Band, von der man nie wieder was gehört hat, die im Jahr eine deutsche Band, die eigentlich schon sehr früh so ein bisschen auf Rammstein gemacht haben, ohne dass es Rammstein damals gegeben hätte. Also so ein bisschen Industrial drin, bisschen Punk, bisschen Dance aus dem Jahr 1984. Und drei Leute waren das und auch so in Leder gekleidet und so ein bisschen düster und so. Und die hießen Belphegor. Und das, man muss es deswegen erwähnen, weil Belphegor als deutsche Band auf einem amerikanischen Label erschienen sind, einen amerikanischen Plattenvertrag hatten, von Conny Plank produziert wurden und damals einen relativ fortschrittlichen Sound hatten. Immer dran denken, 1984. Klingt jetzt, also von heute aus gehört, haut es mir jetzt auch nicht mehr so um, aber damals war es schon irgendwie sehr weit vorne, fand ich. Belphegor mit All That I Wanted. Am ehesten zu vergleichen vielleicht mit, na, wie hießen sie denn damals? Killing Joke. Genau, die es ja jetzt auch wieder gibt und die eigentlich zu einer eher peinlichen Band mutiert sind, wie so viele Bands, die dann so in 80ern klasse waren und die dann nochmal an, jetzt wieder touren und so. Und ach, es sind doch auch alte Männer, seien wir mal ehrlich. B-Side, This Side, Bad Side. Bad Side? This Side, genau. Eine Platte erschienen auf Alternative Tentacles kommt jetzt. Das Label, auf dem auch die Dead Kennedys waren. Viele, viele amerikanische Underground-Bands. Und wenn man da mal reinhört, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Geschwindigkeit. Na? Klingt sehr nach Industrial. Ist auch so. Ich glaube, es ist zu langsam. Ja, ich glaube, so ist besser. Klingt ziemlich. Na, halt mal kurz rein. Ja. da wird so ein bisschen gerappt, in Anführungszeichen eigentlich, so eine alternative Version von Rap sozusagen. Das Ding ist von 1988 auf Alternative Tentacles und das Stück heißt Television. One Nation under One God. Television, the drug of the nation. Und das sagt vielleicht einigen Leuten was, aber nicht in dieser Version, nicht von den Beatniks, nicht geremixed von Techhead. Die Beatniks deswegen unglaublich erwähnenswert, weil Kopf und Sänger der Beatniks, Michael Franti, nach den Beatniks nochmal eine sehr, sehr spannende Band hatte, die Disposable Heroes of Hypocrisy nämlich, die dann dieses Stück Television, The Drug of the Nation, ebenfalls nochmal aufgenommen haben, dann so ein bisschen eingängiger und hitmäßiger in Anführungsstrichen. Und jetzt ist ja Michael Franti der Kopf von Sparehead. Und Sparehead sind leider in den letzten Jahren extrem verwässert, finde ich, obwohl sie mit dem letzten Album Everyone Deserves Music eine schöne Pop-Dance-Platte hingelegt haben. Aber die ersten Sparehead-Alben waren richtig, richtig fantastisch. Und dann ist er doch sehr soft geworden. Beatniks habe ich hier, also die erste Band von Michael Franti, ein Album und diese Maxi. Und abschließend möchte ich die Vinyl B Reihe mit einer Band namens Bradford, die ganz toll waren. Für Leute, die Smiths zum Beispiel schätzen, 1990 ist das rausgekommen, die mussten auch Bradford mögen. Und die haben sich dann aber leider ziemlich schnell aufgelöst, obwohl die hatten zwei ganz wunderbare Singles. Das eine war, Whistling in the Dark war von Easterhouse. Naja, Bradford hatten jedenfalls diese eine schöne Single, in der es um Einsamkeit, Isolation und das Gefühl, dass man eigentlich mit anderen Leuten nicht viel zu tun hat, ging. Und das heißt, richtig geschlussfolgert dann auch, I'm in a gang of one. Man hört ein bisschen Billy Bragg, Smith und so, diese ganze Ära. Aus welchem Jahr ist das? Das ist aus dem Jahr 1990, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Bradford in a Gang of One, einer der schönsten Songtitel, finde ich, die es je gegeben hat. Denn wer kann sich nicht damit identifizieren, mit diesem Gefühl, irgendwie alleine zu sein? Seid ihr natürlich nicht. Ihr habt ja mich, wenn nichts dazwischen kommt. Tschüss. I live by the river. So.